Montagsgespräch. Und man kann übereinander reden oder miteinander reden, miteinander streiten. Streit kann ja immer was Positives sein und ich freue mich eigentlich auf den Streit, auf den Diskurs. Es geht um die Türkei, es geht um IS im Islamischen Staat, die Rolle der türkischen Regierung und es geht natürlich um die Kurden. Und das Montagsgespräch ist eigentlich ein Porträt, aber heute machen wir mal einen Diskurs, ein Streitgespräch. Und ich freue mich sehr, dass Ercan Ayboge vom kurdischen Kulturverein Mesopotamien da ist und Tim Schieder, er ist Honorarkonsul in der Türkei. Schönen guten Tag, die Herren.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Was ist ein Honorarkonsul, Herr Schieder? Was also macht er denn so?
In erster Linie ist das sozusagen die offizielle Repräsentanz der Türkei, in dem Fall in Thüringen. Man ist der zentrale Ansprechpartner für alle Angelegenheiten, die die Türkei als Staat betreffen. Ich habe zwar kein Büro, in dem man jetzt alle möglichen formalen Dinge erledigen kann. Das ist zuständig ist dort das Generalkonsulat in Nürnberg. Aber ich bin sozusagen für alle Interessierte, Wirtschaftskontakte, Regierungskontakte und so weiter der Ansprechpartner.
Im richtigen Leben sind Sie Anwalt, das heißt, Sie machen das ehrenamtlich. Das ist so ein politisches Engagement Ihrerseits.
Ja gut, das ist halt, das lässt sich einerseits gut verbinden, weil für die Honorarkonsuln immer unabhängige Personen gesucht werden, die jetzt nicht sozusagen direkt auf dem Gehaltszettel einer bestimmten Interessens- oder Lobbygruppe sozusagen oder eines Unternehmens stehen. Gleichzeitig verfügt man als Anwalt sozusagen über die Infrastruktur eines Büros und auch über die Kontakte und man hat das sozusagen auch gelernt, Personen und Daten zu managen, sodass das gut funktioniert.
Was haben Sie denn für eine Verbindung zur Türkei? Haben Sie irgendwie eine persönliche Bindung? Was verbindet Sie mit der Türkei? Was hat Sie bewogen, Honorarkonsul der Türkei zu werden?
Ja gut, das ist so, dass natürlich wenn man politisch interessiert ist, dann habe ich da eine Affinität auch zur Türkei, also auch zu dem ganzen Prozess, die Türkei als europäisches Land zu betrachten, auch die Modernität der Türkei darzustellen. Und dann gibt es natürlich, also Honorarkonsul, da bewirbt man sich nicht darum, das ist wahrscheinlich Ihre Frage, sondern man wird dann halt vorgeschlagen und in dem Fall war das ein Europaabgeordneter aus Bayern, der mich dem Generalkonsulat in Nürnberg vorgeschlagen hat und dort wurde jemand für Thüringen gesucht und da ist die Wahl dann auf mich gefallen. Ich war davon auch überrascht.
Sie kennen sich natürlich ein bisschen aus in der Region, darüber werden wir nochmal reden. Ich freue mich, dass als zweiter Gast Ercan Ayboge da ist vom kurdischen Kulturverein Mesopotamien. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Herr Ayboge, Sie sind Kurde, sind im kurdischen Kulturverein und engagieren sich auch politisch. Was hat Sie bewogen, sich auch in Erfurt zu engagieren?
Ja, politisch ehrenamtlich engagiere ich mich seit der Abiturzeit in ganz verschiedenen Gruppen und Initiativen. Und da geht es immer um die Frage von Solidarität, Ausgrenzung, Krieg, Rassismus. Und meine Eltern kommen aus Türkisch-Kurdistan. Ich bin in Hessen aufgewachsen, dort politisch aktiv. Ich habe ein Jahr lang in Weimar gelebt. Da habe ich mich mit anderen Themen auseinandergesetzt. Als ich dann in Erfurt war, kam ich natürlich auch mit kurdisch- und türkischstämmigen Menschen in Kontakt. Und das war schnell stellte sich ein Bedarf nach Selbstorganisation da heraus. Und so haben wir eine Initiative gestartet und diesen Verein gegründet. Jede Migrantengruppe braucht eine Selbstvertretung. Es gibt spezifische Probleme, die Menschen haben den Bedarf. Und die kurdischen Menschen hier sind vor 10, 20 Jahren als Flüchtlinge hierher gekommen. Und die hatten keine Anlaufstelle. Wir sind ein Verein, der politisch, sozial und kulturell arbeitet.
Das wissen wir mal ein bisschen, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt kommen wir mal zur Sache. Das ist ja ein Konflikt in Syrien, in der Türkei, der schwer zu verstehen ist, wer da welche Interessen hat. Das türkische Parlament hat beschlossen, dass ein Militäreinsatz möglich ist, aber die türkische Regierung hält sich zurück und man könnte sogar sagen, dass sie mit dem Islamischen Staat zusammenarbeitet, zumindest die Geheimdienste. Und das ist schwer nachzuvollziehen, schwer zu verstehen, was die türkische Regierung eigentlich will. Herr Schieder, können Sie mir erklären, welche Interessen die türkische Regierung jetzt im aktuellen Konflikt verfolgt? Ich sehe nicht ganz durch.
Also das ist natürlich eine schwere Frage. Wenn man das einfach beantworten könnte, dann wäre der Konflikt auch schnell gelöst.
Ja, wir haben ja eine Stunde Zeit.
Von daher kann man sozusagen grundsätzlich mal davon ausgehen, dass es erstens so ist, dass die Türkei natürlich einerseits sozusagen die bestimmende Regionalmacht in diesem Raum ist, dass aber gleichzeitig die Türkei sozusagen nicht über die ich sag mal, über die uneingeschränkte Souveränität in diesem Raum verfügt, dass sie sozusagen selbst die Ordnung auf der arabischen Halbinsel herstellen kann, sondern dass sie immer sozusagen abhängig ist von Partnern. Und in erster Linie sind das in dem Fall die USA, die vorher schon im Irak waren. Und da gehören aber natürlich auch am Ende die Europäische Union und auch Russland dazu. Also es gibt sozusagen keine Ordnung, die Türkei dort alleine herstellen könnte. Und dass die Türkei sozusagen eine politische Tür aufmacht, dass sie zum Eingreifen, zum Handeln bereit ist. Das ist sozusagen das Signal ja auch an die internationale Gemeinschaft, jetzt dann auch eine Lösung zu finden, die auch über die Dauer der Zeit hinweg Bestand hat. Ja, und das ist sozusagen der Grundaspekt.
Ich habe gestern in einem Kommentar jemand ziemlich hart gesagt, es gibt kein politisches Konzept oder es fehlt ein Konzept der Weltgemeinschaft, der politischen Staatengemeinschaft, diesen Konflikt zu lösen. Da kann man ja auch an andere Orte gucken, aber gerade im IS-Konflikt mit den Kurden in Kobani, dass es da kein Konzept gibt. Sehen Sie das ähnlich?
Also dem kann man nur zustimmen. Es ist natürlich so, dass sozusagen dieser IS, diese Geschichte sozusagen auch etwas ist, was in der Vergangenheit auch durch andere politische Diskussionen verdeckt war. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass wir vor 2-3 Jahren ja noch sehr intensiv uns mit dem Thema Syrien beschäftigt haben und dann kam die Ukraine-Krise und dann wurde sozusagen der ganze Komplex, was auf der arabischen Halbinsel los ist, sozusagen in die ganz nach hinten gedrängt in den Schlagzeilen oder überhaupt nicht mehr darüber berichtet. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich sozusagen im Zuge des Rückzugs der Amerikaner einfach auch ein Vakuum dort entstanden ist, also vor allem natürlich im Irak, was auch schon seit Jahren sozusagen problematisch ist und dass das sozusagen jetzt an der türkisch-syrischen Grenze sozusagen zum Schwur kommt, ja, das ist sozusagen jetzt einfach die Entwicklung auch der vergangenen Monate und Jahre, ja, dass das so kommt.
Wie ist die Situation eigentlich einzuschätzen? In der Sonntagszeitung, in der FAS, ist zu lesen, die Türkei sollte Waffen liefern. In Syrien kämpfen Kurden gegen den Islamischen Staat. Sie sind eng verbunden mit der PKK. Trotzdem müssen die Türkei und der Westen helfen, sagt die amerikanische Kurden-Expertin Alisa Markus. Herr Alburge, können Sie sich dem Urteil anschließen?
Ja, sie sollten helfen. Die Kurden haben in 3 Regionen Syriens, unter anderem in Kobani, ihre Region befreit vom Assad-Regime vor 2 Jahren und haben ein demokratisches Gesellschaftsmodell aufgebaut.
Das heißt, auf der syrischen Seite?
Syrischen Seite. Kobani und drumherum wurden demokratische Strukturen aufgebaut. Die Frauen sind ganz vorne mit dabei, sind gleichberechtigt. Alle Ethnien und Religionen können sich dort frei entfalten. Was ich sagen will, ist, die haben einen Raum geschaffen, einen demokratischen Raum. Und die haben alle Menschen dort mit eingebunden. Und was sie da repräsentieren, ist ein Modell für eine demokratische Lösung in Syrien. Und sie sind nicht ausgrenzend. Selbst internationale Menschenrechtsorganisationen haben das anerkannt. Und sie sind eine, vielleicht die wichtigste, nicht allein die einzige, aber vielleicht momentan die wichtigste Kraft, die dem IS auch sich entgegenstellt. Das haben wir auch in Schengal, in Sinjar im Norden Iraks gesehen. Und deshalb muss die Menschen in Kobani unterstützt werden. Es wäre eine Katastrophe, wenn Kobani fällt, dann würde der IS im Raum noch stärker werden, sie würden sich noch mehr anschließen, auch aus Deutschland. Der IS hätte freien Raum, um Aleppo und andere Regionen anzugreifen und zu weiteren Massaker überzugehen. Deshalb muss der Westen helfen.
Wer ist denn nun der Westen? Ist das jetzt, also ich habe ja gerade gesagt, die türkische Regierung, das Parlament hat ja im Grunde den Weg freigemacht für einen Militäreinsatz. Soll das die NATO sein? Wer ist aus Ihrer Sicht der Westen?
Der Westen, das sind die NATO-EU-Länder, die überschneiden sich ja zumeist, weil von den arabischen Golfstaaten ist jetzt nicht so aktive Hilfe zu erwarten, weil sie auch nicht selbstdemokratisch sind. Aber der Westen hat einen demokratischen Anspruch und der Westen ist mitverantwortlich für den Angriff auf Kobani, weil sie die Waffen geliefert haben, die jetzt in der Hand des IS ist. Da ist auch Maliki mitverantwortlich, ist klar. Aber
wer hat Waffen an den Islamischen Staaten, die Terrororganisation, geliefert?
Es gibt viele Berichte, die sagen, dass Geld aus Katar, Saudi-Arabien kommen, selbst der Entwicklungsminister hat das mal gesagt, 2 Euro zurückgerudert und dieses Geld ist über die Türkei reingekommen. Die haben sich natürlich viel auf dem Schwarzmarkt gekauft, in Irak und Syrien so direkte Lieferungen in dem Sinne gab es nicht, aber über die Türkei ist so einiges reingekommen. Das sagen viele Medien und Augenzeugen berichten. Ernsthafte, und nicht nur die Kurden in der Türkei, aber auch andere Oppositionelle, da gibt es ernsthafte Vorwürfe und die müssen geprüft werden und die Türkei tut nichts dagegen, das dem entgegenzutreten. Im Gegensatz, sie bestärkt durch ihr Verhalten diesen Verdacht. Und auf jeden Fall, der Westen muss helfen. Und da gibt es Waffenlieferungen, sind eine Möglichkeit. Aber ich finde, das ist wichtig. Aber wichtiger ist, einen Korridor zu schaffen nach Kobani. Das ist entscheidend, damit die Kurden aus den anderen beiden Regionen Syriens und aus Nordirak helfen können. Also es müssen jetzt nicht Waffen geliefert werden von außerhalb oder Bodentruppen rein. Die Menschen sind so tapfer dort, dass sie das verteidigen können. Wenn sie ein paar Milan-Raketen oder Abwehrraketen, Abwehrwaffen bekommen, Verteidigungswaffen, mehr nicht, dann können sie das verteidigen. Sie haben sehr viel geleistet.
Das heißt, Ihre Forderung ist ein Korridor, um nach Kobani reinzukommen, aber die NATO sollte keine Waffen liefern oder die Türkei? Oder?
Ich stelle mich nicht dagegen, wenn sie Waffen an die Kurden liefert. Von der Türkei erwarte ich das jetzt nicht, weil die da große Vorbehalte hat. Zumindest soll sie aber Korridor erlauben, sodass Menschen aus anderen Kurden oder andere aus anderen Regionen mit ihren Waffen rein können und mitkämpfen können. Es geht hier darum, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern und um die Menschlichkeit. Also es ist eine Wissensfrage jetzt für viele Menschen, für viele Staaten, für viele Bewegungen. Wenn Kobani fällt, geht vieles verloren.
Mhm. Herr Schieder, das scheint ja kompliziert zu sein. Sie sprechen jetzt nicht für die türkische Regierung, aber auf der einen Seite hat das Parlament ja militärische Hilfe möglich gemacht. Wie sollte sich die Türkei verhalten? Ich habe ja das Gefühl, dass die zumindest abwartend sind und warten, bis die Kurdenfrage sich geklärt hat, auf eine dramatische Art und Weise. Oder wäre das Urteil zu hart?
Also die Türkei ist in der Tat in einer sehr schwierigen Lage und man sollte da sozusagen auch pauschale Verurteilungen vermeiden, weil man muss sich zum Beispiel alleine in dem Konflikt mit den Kurden vor Augen führen, dass es seit einigen Jahren in der Türkei eine sehr gute Politik in Bezug auf die Kurden gibt, die auch sozusagen im Einverständnis mit den Kurden dort veranstaltet wird. Es ist auch so, dass zum Beispiel, vorhin wurden sozusagen die Autonomiebemühungen in Nordsyrien der Kurden zitiert. Gleiches gibt es ja seit einigen Jahren auch im Irak und da gibt es eine gute Zusammenarbeit der türkischen oder gab es bislang eine gute Zusammenarbeit der türkischen Regierung mit der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Und sodass man sozusagen jetzt nicht dahinter zurückfallen sollte, dass man sagt, also das ist hier sozusagen der alte türkisch-kurdische Konflikt und alles geht wieder sozusagen von vorne los und alle schlagen sich die Köpfe ein, sondern dass man sehr genau differenziert, worin das Problem liegt, ja, oder welche Entwicklungen auch vorhanden sind. Und eines ist zum Beispiel auch wirklich ein entscheidender Gesichtspunkt, wenn die Türkei dort selbst sozusagen in einer Art Selbstmandatierung aktiv wird, dann fällt das sozusagen in der ganzen Region auch auf Ankara zurück und jeder wird sagen, jetzt kommen die Türken und jetzt wird das Osmanische Reich wieder ausgerufen und das ist genau das, was wir von Erdogan erwarten. Und indem er das nicht macht, gerät er sozusagen in die Kritik, macht aber sozusagen das Vernünftige, um jeden Eindruck zu vermeiden, sozusagen eine türkische Dominanz ist sozusagen auf dem Weg aufgebaut zu werden. Ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt, dass man das unterscheidet, dass die Türkei dort eben sehr differenziert und sehr zurückhaltend agiert.
Also der Nahostexperte Michael Lüders hat auf Radio Bremen gesagt, auf die Frage, wann denn die Türkei eingreift ins Geschehen, sagte, naja, der Islamische Staat bekämpft die Kurden im Norden Syriens an der türkischen Grenze und beendet damit den kurdischen Traum in Syrien von mehr Autonomie und Unabhängigkeit. Gleichzeitig sind die kurdischen Kämpfer im Norden Syriens enge Verbündete der in der Türkei und Europa verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und das ist so eine Abwarthaltung, die sehr gefährlich ist. Herr Albo, wie sieht es denn aus mit der PKK? Ist das der Dreh- und Angelpunkt, dass der Westen da noch fremdelt oder woran liegt das?
Das ist es. Den Kurden, der kurdischen Regionalregierung im Norden Iraks wurde sofort geholfen, weil die auch seit vielen, vielen Jahren Partner der Türkei und vor allem des Westens sind. Die Kurden, die meisten Kurden in Syrien und Türkei stehen im PKK oder der PYD-NA, das ist die Hauptpartei in Syrien. und die sind links eingestellt und die wurden bis von der WKK wurde als terroristisch bezeichnet, aber sie ist eine sehr bestimmte Kraft innerhalb der Kurden in der Türkei, das zeigen auch Wahlergebnisse der legalen kurdischen Partei und andere. Das Problem jetzt ganz konkret ist, dass die Türkei noch Vorbehalte hat gegen zu viele Rechte für Kurden in Syrien und insgesamt. Sie führt Gespräche mit der PKK und ihrem Vorsitzenden Abdul Öcalan seit 1,5 Jahren. Das ist sehr gut, das begrüßen wir, das begrüßt eigentlich fast jeder, aber es muss vertieft werden. Und die Türkei ist noch nicht über den Berg in Sachen demokratisches Grundverständnis, durchgehendes demokratisches Grundverständnis bei Lösung der kurdischen Frage. Sie wollen was tun. Sie sehen, okay, man muss schon was tun, aber so richtig tun wollen sie nicht. Das sind zumeist halbherzige Sachen, die sie da tut und verabschiedet. Und seit 1,5 Jahren warten die Kurden in der Türkei, dass endlich mal ernsthaft Schritte unternommen werden. Also das Verhalten der Türkei in Bezug auf Syrien hängt sehr auch mit dem Verhältnis der Kurden in der Türkei ab.
Hängt also direkt damit zusammen. Herr Albo gesagt, dass die Türkei noch nicht über dem Berg ist, was das demokratische Grundverständnis betrifft in der Kurdenfrage. Ist das sozusagen, die Türkei gibt es natürlich nicht, aber reden wir mal über die türkische Regierung. Das ist ja, muss man ja auch ein bisschen differenzieren. Da haben wir das Parlament, da hat man die türkische Regierung. Fehlt es da am demokratischen Grundverständnis gerade, so einen Konflikt, ich sag mal, innerhalb des Landes zu klären?
Also das ist auch, kann man sicher auch von vielen Perspektiven aus betrachten.
Und nochmal Ihre Perspektive.
Man kann sicher auch sozusagen in der deutschen Gesellschaft immer wieder Punkte finden, wo man Probleme sieht, ob sich sozusagen der wahre demokratische Wille zum Erfolg verschafft. Ja. Und in der Türkei gibt es dort sicher auch massive Probleme. Das ist ein großes Land und mit vielfältigen auch kulturellen Identitäten. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also es ist in den vergangenen Jahren, gerade in Bezug auf die Kurden, sozusagen mehr passiert als in vielen Jahrzehnten zuvor. Deswegen ist es besonders tragisch im Augenblick, dass die Türkei sozusagen jetzt volle Breitseite abbekommt. Und gleichzeitig finde ich das sehr faszinierend, dass also in dem Konflikt jetzt sozusagen einerseits die Kurden an die Türkei appellieren, dass sie sozusagen endlich etwas tun soll, also wo sie sozusagen grundsätzlich vorher immer in Opposition zur Türkei oder viele sozusagen sich in Opposition zur Türkei sehen und gleichzeitig, auch wenn man sich anschaut, auch aus Deutschland, wenn zum Beispiel der grüne Vorsitzende Cem Özdemir also die Türkei zum Militäreinsatz auffordert quasi, wo man auch sagt, ja wo ist das Mandat, ja also das ist auch eine, also sozusagen zur Demokratie gehört auch die Rechtsstaatlichkeit und wenn die Türkei sich sozusagen darauf beruft, dass sie sagt, wir haben zwar ein Parlamentsmandat, aber es gibt kein internationales Mandat, worüber wir auch schon gesprochen haben, ja, es gibt sozusagen keinen Angriffsfall der NATO, kein Verteidigungsfall, ja, und es gibt auch keine UNO-Regelung dazu. Und das ist, glaube ich, das Nötigste, was diese Leute dort brauchen, dass sozusagen Klarheit darüber herrscht, wer das Gewaltmonopol dort besitzen soll und wer es ausüben soll und dass es sozusagen dann auch respektiert wird. Und man kann sozusagen nicht jetzt in einer quasi Polizeiaktion sozusagen für kurzfristige Ordnung schaffen, ja, indem die Türkei jetzt diese Panzer an der Grenze in Bewegung setzt, nach Kobane fähren lässt und sozusagen das Ding einnimmt, mehr oder weniger, ja, und gleichzeitig aber überhaupt nicht gewährleistet ist, was dann sozusagen im Weiteren passiert. Ja. Also dann kann es schnell zu einem Weltenbrand sozusagen sich entwickeln.
Eine
ja.
schwierige Situation. Die Gesellschaft für bedrohte Völker sagt, keine türkisch beherrschte Pufferzone in Nordsyrien ohne gleichberechtigte Beteiligung von Kurden und Christen, sagt die Gesellschaft für bedrohte Völker. Und nach einer kurzen Musik werden wir auch mal reden über die türkischen Geheimdienste und darüber, dass es auch Vorwürfe gibt, dass IS-Kämpfer in türkischen Krankenhäusern versorgt werden. Gibt es auch Beweise dafür? Wie ist das in dem IS-Konflikt und dem Konflikt in Syrien und der Türkei mit den Kurden. Das besprechen wir mit Tim Schieder, dem Honorarkonsul der Türkei in Thüringen und Ercan Ayboge vom kurdischen Kulturverein Mesopotamien nach einer kurzen Musik. Musik. Was ist da eigentlich los in Kobani? Man könnte sagen, es ist auf jeden Fall Krieg, es gibt Tote und es herrscht eine Brutalität, die eigentlich unvorstellbar ist. Wie sind die Interessenlagen in Syrien, in der Türkei? Und ich spreche mit Tim Schieder, dem türkischen Honorarkonsul für Thüringen, und Ercan Ayboge vom Kulturverein Mesopotamien. Das ist ja ein hartes Urteil, was Michael Lüders zum Beispiel bringt. Er sagt, es gibt eine sehr enge organisatorische und logistische Zusammenarbeit zwischen den türkischen Geheimdiensten und dem Islamischen Staat. Er sagt, es ist allgemein bekannt, dass Kämpfer des Islamischen Staates in türkischen Krankenhäusern versorgt werden. Es gibt Rekrutierungszentren des Islamischen Staates in der Türkei und so weiter. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist das doch eigentlich ein ziemlich harter Vorwurf, Herr Schieder, oder? Was da, wenn das so ist, und da scheint es ja Beweise zu geben, dass da nicht die türkische Regierung, aber zumindest die Geheimdienste doch ein doppeltes Spiel spielen?
Na, das ist auch eine sehr spannende Frage auf jeden Fall, weil der Hintergrund hinter dem Islamischen Staat besteht ja sozusagen darin, dass es quasi aus der westlichen Allianz zusammen mit den arabischen Partnerländern quasi eine gemeinsame Initiative gab, also das hatte ich ja einleitend auch schon gesagt, um Assad in Syrien sozusagen zu beseitigen. Und was man jetzt sozusagen beobachtet, ist, dass sich diese Gruppe sozusagen verselbstständigt und eigene Pläne entwickelt.
Da muss ich an Afghanistan denken. Ne? Also der Feind meines Feindes ist mein Freund, und dann hat man den Falschen mit Waffen versorgt und dann stellt er sich gegen einen selbst. Also ist das das alte Spiel?
Naja, das ist ja ungefähr, ist es ja so. Also genau sozusagen ist ja auch der Vorwurf, wir haben das auch aktuell, ich habe kürzlich erst wieder den neuen Beschluss aus dem Bundeskabinett zu den Waffenlieferungen auf die arabische Halbinsel, ja, und da sind sozusagen die alten Freunde wieder dabei, Saudi-Arabien, Katar und so weiter, und man muss sich sozusagen die Frage, auch diese Frage der Waffenlieferung an die Kurden und so weiter, ist natürlich hochproblematisch, wenn man sozusagen den Gesamtzusammenhang sieht, dass im Prinzip diese ganze Halbinsel voll gestopft ist mit Waffen. Und ich glaube, ein wichtiger Gesichtspunkt ist, dass man sozusagen wegkommt von dieser militärischen Logik, sozusagen immer den einen Partner gegen den anderen in Stellung zu beziehen. Das hat im Irak schon nicht funktioniert und das hat in früheren Jahrzehnten nicht funktioniert, und gleichzeitig ist es auch heute sozusagen keine dauerhafte Entwicklung.
Sie sagen Partner, aber das sind ja im Grunde Kriegsteilnehmer oder sagen wir mal so, Leute, die aufeinander losgehen, Herr Albuquerque, oder? Also sind das jetzt Partner oder Kriegsparteien?
Die Türkei, Saudi-Arabien, ja. Alles da. Im Mittleren Osten gibt es sehr schwierige und sehr schnell sich ändernde Beziehungen, Konstellationen. Und bis Anfang 2011 konnte die Türkei mit Syrien sehr gut, und nach dem Aufstand hat die Türkei zusammen mit Saudi-Arabien und den sogenannten sunnitischen Golfstaaten alles auf eine Karte gesetzt, Assad zu stürzen, im Sinne wie in Libyen oder so. Man dachte, es ist ein schnelles Spiel, da hat man alles unterstützt, was da gegen Assad gekämpft hat, Freie Syrische Armee, dann Islamische Front, Al-Nusra und dann Islamische Staat. Man hat jeden, der dagegen kämpft hat,
unterstützt, auch mit Waffen.
Auch, ja, ich weiß nicht, ob die Türkei alles geliefert hat, aber sie haben zumindest den Freiraum gegeben, damit sie sich Waffen beschaffen, über die Türkei reinliefern. Das Geld kam ja zumeist aus den Golfstaaten, und so lief das ganz systematisch. Es gibt einen Fall vor einem halben Jahr, da wurde von einem Staatsanwalt in der Türkei ein Lastwagen gestoppt, weil da Waffen sind und das in Richtung Syrien ging. Und da begann man das irgendwie da zu durchsuchen. Da kam der Innenminister, hat gesagt, stopp, da wurde alles wieder zurückgenommen und der Staatsanwalt wurde dann versetzt. Das sind so Indizien, Beweise, dass da vieles falsch läuft. Und es gibt noch viele, viele weitere Beweise, wie zum Beispiel, vor über einer Woche hat der türkische Fernsehkanal aus Istanbul, heißt IMC, live gefilmt, wie 4 IS-Kämpfer unter der Bahnlinie, die Grenze zwischen Syrien und Türkei markiert, so ein paar Kilometer von Kobani entfernt, unter der Bahnlinie durchlaufen durch einen Tunnel. Das haben sie live gefilmt. Ich habe es mir nochmal angesehen. Und 100 Meter entfernt stehen türkische Soldaten mit einem Panzer. Die tun nichts und sind sehr entspannt. Man sieht, wie sie rübergehen auf einen anderen Hügel. Und da sind IS-Kämpfer und schließen sich dann an. Ein paar hundert Meter weiter sieht man die Kämpfer der YPG, die kurdischen Kämpfer. Und man sieht, die gehen rüber und man tut nichts. Also die Türkei lässt da walten, und die EU-NATO-Staaten haben auch lange da weggeschaut, ganz bewusst. Jeder wusste es eigentlich. Geheimdienste wissen sowas. Man hat auch gesagt, okay, das kann man tun, bis zu einem gewissen Grad, damit Assad geschwächt oder gestürzt wird.
Das ist das eine Interesse, dass Assad gestürzt wird. Also die sagen, die türkische Regierung hat natürlich ein Interesse, Assad zu stürzen und hat deswegen den IS direkt oder indirekt unterstützt. Und wie es mit den Kurden, da gibt es ja auch die Vorwürfe zu sagen, okay, man will diese Pufferzone eigentlich weghaben oder will sie haben, je nachdem, wie schätzen Sie das ein?
Ja, also nochmal einen Schritt zurück. Das Verhältnis der Türkei zu den Kurden in Syrien ist, die Türkei fordert von ihnen immer, dass sie sich der syrischen nationalen Koalition, diesem großen Oppositionsbündnis, anschließen. Die haben gesagt, ja, wenn sie anerkennen, dass der Syrien ein multiethnischer Staat ist und kein rein arabischer Staat und dass es dezentrale Strukturen sein sollen, dass die Kurden, Assyrer und alle gleichberechtigt sind. Der syrische Nationalkoalition, die Koalition hat gesagt, wir können darüber reden, erst wenn Assad gestürzt ist, ihr habt ja im Grunde recht, aber sie wollten nichts festhalten. Da haben die Kurden gesagt, naja, da machen wir nicht mit. Und sie haben ein Problem mit Assad, weil Assad sie auch unterdrückt hat. Es gab vor 3 Jahren 2000 politische Gefangene der Kurden in Syrien. Da hat man gesagt, okay, wir gehen unseren dritten Weg, weil der Assad ist totalitär, diktatorisch, nationalistisch. Die andere Opposition ist zumeist nationalistisch, islamistisch. Da sind auch die Muslimbrüder dabei. Da wollen wir auch nichts zu tun haben. Wir kämpfen, wir verhalten uns allein, organisieren uns selbst und suchen mit anderen demokratischen Kräften in Syrien nach einem anderen Weg. Fern von Krieg, Nationalismus, Ausgrenzung, möglichst eine unabhängige Linie.
Dieser Weg war teil erfolgreich?
Ja, zumindest in diesen Gebieten. Mhm. In anderen syrischen Gebieten wurden Kräfte, die das gefordert haben, durch den entstehenden Krieg dann zurückgedrängt. Sie sind ja marginal, leider, aber es gibt sie in einigen Städten und Orten. Die werden meiner Einschätzung nach langsam wieder stärker, weil Leute sehen, beide Linien sind zerstörerisch für das Land. Die Opposition besteht zumeist nur noch aus IS. Aber es gibt noch die andere Gruppen, die bewaffnet kämpfen. Und aber diese demokratische Linie, sie ist der einzige Weg. Sonst führt alles andere, egal was dann sich durchsetzt, nur zu weiterer Ausgrenzung, Krieg, Verschärfung des Konfliktes, dauerhaft für Jahrzehnte. Mhm. Auch wenn das illusorisch für manche klingen mag, man muss an dieser Linie festhalten. Das repräsentiert Kobani.
Können Sie die Haltung nachvollziehen, dass es schwierig ist, eben Gruppen und Terrorgruppen, und die PKK ist ja in Deutschland als Terrorgruppe eingestuft, die militärisch zu unterstützen? Also das ist ja die Gefahr, die viele sehen, dass man den Teufelskreis anheizt und sagt, also man hat den IS unterstützt, jetzt hat man den IS gegen sich und so weiter. Also dieses, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Taktik, Geschichte wiederholt sich, man unterstützt Gruppen mit Gewalt und das lässt sich schwer kontrollieren. Können Sie das nachvollziehen?
Wenn man die Logik des bestehenden Denkens annimmt, ja, aber ich denke nein, weil in diesen drei Gebieten Norden Syriens, auch Rojava genannt, herrscht nicht nur diese eine Partei PYD und ihr militärischer Arm YPG. Es gibt dort Verwaltungen, wo fast alle Parteien mit dabei sind. Ich war im Nordosten Syriens vor 5 Monaten. Da gibt es eine Übergangsregierung aus über 10 Parteien. Da sind Assyrisch dabei, Arabisch dabei, andere kurdische Parteien dabei. Also man ist da breit aufgestellt und das ist eine Legitimation. Die wollen sogar freie Wahlen jetzt organisieren. Aha. Und die muss man unterstützen. Das ist eine legitime Form der Selbstverwaltung. Es ist nicht nur eine Partei, die Partei PYD ist. Stimmt, aber sie hat gesagt, okay, ich will ja auch, dass die Regierung geschützt wird und für mich ist wirklich Demokratie wichtig. Das habe ich so entnommen. Und andere sind dabei und ganz wichtiger Maßstab waren die Assyrer in Nordosten Syriens, wo ich war, in der Stadt Kamischli. Ich habe mit den Vorsitzenden sprechen können, auch mit den Arabern, und die waren überzeugt, dass es wirklich, dass die PYD das ernst meint und sie sind ganz dabei. Und ich habe fast keine Menschen eigentlich getroffen, die unzufrieden waren. Es gab gewisse Kritik, aber nicht an der Grundkonzeption insgesamt. Deshalb ist das was anderes, als wenn man die PKK unterstützt, weil hier auch andere dabei sind, alle zusammenkämpfen und wirklich ein demokratisches Modell da ist. Es ist leicht zu begründen, die Menschen dort zu unterstützen. Mit Waffen geht das auch, gerne. Und da bin ich dafür, weil das einen Völkermord verhindert, Vertreibung von Millionen Menschen. Das ist dann legitim. Ich bin Pazifist grundsätzlich, aber wenn sowas passiert, kann man da unterstützen. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Korridor würde ausreichen.
Das ist die Forderung jetzt zum zweiten Mal wiederholt. Herr Schieder, schwer zu erfassen, die Situation, die Interessenlage, das ist nicht so einfach. Es gibt nicht schwarz und weiß, gut und böse, obwohl das beim Krieg erstmal einfach scheint, aber im Krieg stirbt ja sozusagen die Wahrheit als erstes und dann ist es immer schwierig, sich ein Bild zu machen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker, um die nochmal zu zitieren, sagt und fordert die Türkei unmissverständlich auf, jegliche logistische Unterstützung für die Terrorgruppe Islamischer Staat und die ebenfalls islamistische Al-Nusra-Front einzustellen. Sagen Sie, also ein Skandal, dass diese kurdenfeindliche Einstellung der türkischen Regierung sozusagen mit zum Eklat geführt hat. Können Sie die Haltung der Gesellschaft für bedrohte Völker nachvollziehen?
Also natürlich sind sozusagen gibt es vielfältigen Sachverstand und auch vielfältige Beobachtungen, auch persönliche Eindrücke. Aber ich glaube, man sozusagen, um das politisch bewerten zu können, muss man sich sozusagen manchmal etwas davon absetzen und sozusagen ein Gesamtbild betrachten. Und wenn man sich die Türkei, die ist sozusagen momentan unter Druck und auch wird auch unter Beschuss genommen. Aber wenn man sich einfach zum Beispiel mal vor Augen hält, also wie viele Hunderttausende von Flüchtlingen sozusagen aus dem Nordirak, aus Syrien in der Türkei sind und aufgenommen wurden und dort auch sozusagen nach ganz ordentlichen Maßstäben auch sozusagen behandelt werden, also mehr als das in anderen EU-Ländern zum Beispiel der Fall ist. Ja, also auch allein die, also es waren im Syrienkrieg waren es schon eine halbe Million und jetzt sind es sozusagen nochmal mehrere Hunderttausende. Und deswegen ist sozusagen für mich, also ganz persönlich, die Vorstellung etwas schräg, dass man sozusagen eine Organisation unterstützt, die einem so einen, ich sag mal, Ärger beschert, ja, also dass man sozusagen eine politische Situation.
Sie reden von der PKK, oder?
Ja, dass man, oder auch die Zusammenarbeit mit dem IS, ja, dass sozusagen, also die, dass man quasi der Türkei unterstellt oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch solche persönlichen Verbindungen, das muss man auch manchmal auch unterscheiden zwischen offiziellen sozusagen Politiken und individuellen Mustern, ja, also auch Interessen, die dort eine Rolle spielen, ja, politische Erfolge im regionalen Bereich zu erzielen oder was auch immer. Und also aber nur sozusagen die Tatsache, dass die Türkei quasi eine Truppe losschickt, die dazu führt, dass der ganze Raum destabilisiert wird, was am Ende ja auch zur eigenen Destabilisierung führen kann, ja, also wenn man das sozusagen im Gesamtbild sieht, dass, also da würde ich sozusagen vermuten, dass das politisch wahrscheinlich nicht gewollt ist in Ankara, ja, oder auch Erdogan das sozusagen nicht als Devise ausgibt, dass man sozusagen eine Destabilisierung herbeiführt, die das eigene Land.
Die Destabilisierung dieses Friedensprozesses und der Autonomiebestrebung der Kurden in Syrien und natürlich auch sozusagen in der Türkei. Das ist ja der klare Vorwurf von Kritikern.
Ja, aber das halte ich für, also ich glaube, das halte ich einfach schlicht und einfach für falsch. Also weil die Vergangenheit in der sozusagen in der Politik auch zum Beispiel gegenüber Nordirak oder auch innerhalb der Türkei gezeigt hat, dass das nicht die Politik also der AKP oder von Erdogan ist, also dass er sozusagen die Kurden destabilisiert oder unterdrückt. Ja, ganz im Gegenteil, also er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sozusagen sich das stabilisiert. Und ich glaube, dass eher das Problem sozusagen der zunehmenden Stabilisierung einer autonomen Republik, autonomen Region Kurdistan im Nordirak dazu führt, dass sich sozusagen eben dort die regionale Machtverteilung verschiebt, weil es eben so ist, dass praktisch die Kurden mittlerweile, sonst wären sie gar nicht in der Lage, nämlich sozusagen das heute so zu sozusagen so auszufechten oder auch sozusagen diese politische Forderung aufzustellen, wenn sie nicht sozusagen so etabliert wären, wie sie es nur konnten, sozusagen unter dem, und das ist wieder der Punkt, wer ist der Schutz, wer ist die Schutzmacht, wer ist der Schutzherr, und das war sozusagen unter einer USA-türkischen sozusagen Schutzmacht, war es möglich, dass sich sozusagen die Kurden sowohl in der Südtürkei als auch im Nordirak als auch in Syrien quasi stabilisieren konnten, um überhaupt heute sozusagen erst in der Lage zu sein, auch die sozusagen die alten islamischen Traditionen sozusagen zurückzudrängen oder etwas säkularisieren Regierung oder so weiter und so weiter herbeizuführen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass die, also das wollte ich vorhin sozusagen zu dem vorher genannten auch noch, muss ich noch hinzufügen, weil eben die USA, die sind in einer ähnlich schwierigen Lage, weil sie sozusagen auch gucken müssen, dass sie sozusagen, ja, da gibt es Gaza und Israel, ja, und Gaza, die Türkei war auf der Seite Gaza und nicht auf der Seite der USA und USA ist sozusagen die Schutzmacht Israels schon immer gewesen und die USA müssen sozusagen auch immer aufpassen, dass sozusagen um Israel herum es nicht zu sozusagen zu sortiert und zu geordnet zugeht, weil sonst Israel ins Hintertreffen kommen könnte, sozusagen in der regionalen Dominanz. Und das sind sozusagen die Pole, also USA, Türkei, Israel, die und dann sozusagen die Kurden mittendrin und bei IS muss man dann eben auch genau unterscheiden, also wer sind sozusagen fanatische Terroristen und sozusagen militärisch organisiert und wer ist eben sozusagen normale islamische, muslimische Bevölkerung, ja, und die kommt ja vor allen Dingen unter die Räder, ja, und diese Bevölkerung muss sozusagen auch für sich entscheiden, ob sie den Weg ständiger Konfrontation gehen will, ja, indem sie sozusagen radikale Truppen unterstützt oder ob es sozusagen nicht eine Art von Aussöhnungsprozess zwangsweise geben muss, um sozusagen den Interessenslagen der einfachen Leute gerecht zu werden.
Jetzt wird es ja richtig kompliziert, Herr Alboge. Das ist ja auch mal eine Theorie, also dass Herr Schieder sagt, dass unter der Schutzmacht der Türkei sich die Kurdengebiete in der Türkei, also die Türkei erstmal überhaupt entwickeln konnten und dadurch eine Stärke in Autonomie und Selbstbewusstsein erlangen konnten, um jetzt überhaupt mitzuspielen. Können Sie nachvollziehen, was Herr Schieder meint?
Nein, in Bezug auf die Türkei. Es gibt keine kurdische Autonomie innerhalb der türkischen Grenzen oder jetzt besondere Entwicklung. Es gibt eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung. Dadurch, dass der Krieg in Türkisch-Kurdistan vor knapp 2 Jahren aufgehört hat, gibt es eine Entspannung und weniger Repression. Aber von 2009 bis 2012 war es dramatisch. Es gab bis zu 9000 politische Gefangenen, auch mehrere Freunde von mir, auch Umweltaktivisten. So einfach war das nicht in den Jahren vor 2000.
Aber Sie können bestätigen, dass es eine Entspannung gibt. Da sagt ja Herr Schieder, dass es eine Entspannung gibt und eine Art Friedensprozess, oder?
Ja, es gibt seit 2006 Gespräche zwischen der kurdischen Seite, vor allem die PKK, und der türkischen Regierung. Es gibt immer wieder Gespräche, ernsthafte, aber diese haben noch zu keinem Ergebnis geführt. In der Türkei gibt es, die Verfassung ist nach wie vor nicht geändert, sie stammt aus der Militärputschzeit. Es gab nur kleine Veränderungen, aber nichts Grundsätzliches. Muttersprachlicher Unterricht als ein Grundrecht ist nach wie vor nicht anerkannt. Es gibt noch privaten Unterricht, das ist möglich geworden. Es gibt einen Staatskanal, der auf Kurdisch sendet, aber es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür. Mhm. Die AKP tut auch Sachen, gibt so kleine schäppchenweise kleine Rechte, aber es hat noch keine legale Basis. Das Elementare ist, und die Kommunen in Kurdistan, Türkisch-Kurdistan, die werden zumeist von der kurdischen Partei HDP bzw. BDP regiert, aber die Kommunen haben relativ wenige Rechte. Die Türkei erfüllt nicht mal die Grundvoraussetzung der EU in Bezug auf kommunale Selbstverwaltung. So viele Rechte haben sie nicht. Sie können mal Straßennamen ändern in einer kurdischen Dichte, aber das kann auch durch einen Gouverneur wieder zurückgenommen werden. So viele politische Rechte haben sie nicht. Dadurch, dass sie stark sind, erkämpfen sich Freiraum. Manchmal drückt der Staat mal hier und dort ein kleines Auge zu. Aber wirkliche grundlegende Veränderungen in Sachen Rechten, Gesetzen ist da noch nichts passiert.
Das, also Sie sagen, die Autonomie ist nicht wirklich da, aber es hat sich ein bisschen was getan.
Weil durch den Selbstkampf, man hat sich das erkämpft, weil man in manchen Regionen 80-90% der Stimmen hat und da gibt es nur den Staat und dann die andere Bewegung und da muss der Staat natürlich auch Konzessionen machen, außer er will sich da total mit der Bevölkerung anlegen.
Es gibt ja eine Analyse, dass die Türkei den Bündnisfall der NATO herbeiführen möchte, um da legitim eingreifen zu können. Teilen Sie die Auffassung?
Es gibt so Vorwürfe. Der Türkei geht es, wie auch Herr Lüders gesagt hat, ihn habe ich auch mal kennengelernt, tatsächlich in erster Linie um den Sturz Assads. Sie möchten nicht unbedingt auch den IS, den benutzen sie als ein Mittel, aber es geht vor allem um Assad. Ja? Assad ist ein Diktator, er muss natürlich auch weg, wenn wir halbwegs freiere demokratische Verhältnisse in Syrien haben wollen. Aber die große Gefahr jetzt für viele Menschen, nicht nur Kurden, auch Araber, Christen und andere, ist der IS, weil das so bis an Zähne bewaffnet ist, weil das so politisch, ideologisch so stark geworden ist, Al-Qaida abgelöst hat und große Gebiete beherrscht und unheimliche Anziehungskraft hat für gewisse junge männliche Sunniten. Da muss man entgegentreten, das ist eine große Gefahr. Das ist das Erste. Man darf natürlich Assad in dem gleichen Zusammenhang nicht jetzt stärken, aber wichtig ist, den IS einzudämmen.
Das eine tun, ohne das andere zu lassen, das ist schwierig.
Das ist schwierig, zweifellos, keine einfache Lage. Aber die Türkei würde natürlich gerne rein, zusammen mit der Anti-IS-Koalition, IS und sofort auch Assad bekämpfen. Und in dem Zusammenhang ist so eine regionale Selbstverwaltung, demokratische Selbstverwaltung der Kurdin ein Dorn im Auge. Es passt so nicht in ihrem Konzept hier des türkischen Staates in Bezug auf Syrien. Deshalb auch die Gewährung des IS.
Herr Schieder, welche Rolle sollte die deutsche Regierung einnehmen? Da gibt es ja die Forderung von türkischen Verbänden, sagen, ihr müsst da die Kurden mehr unterstützen. Wie sollte sich die Bundesregierung verhalten oder geht das nur im Rahmen der EU oder nur im Rahmen der NATO?
Also in erster Linie geht es natürlich darum, dass man sozusagen natürlich die persönlichen Schicksale ernst nimmt, ja, und damit sozusagen auch, also zu unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen. Und die kurzfristigen Ziele sind sicher, dass man sozusagen erstmal kurzfristig eine Befriedung erreicht, ja, indem man zum Beispiel so etwas wie einen Korridor oder der ehemalige französische Premierminister de Villepin, der hat zum Beispiel den Vorschlag gemacht, einer Pufferzone, das ist auch sozusagen ein Konsens zwischen dem französischen Präsidenten und Präsident Erdogan in Ankara, dass man sozusagen eine demilitarisierte Zone sozusagen schafft in erster Linie. Und dann ist natürlich sozusagen, da muss man überlegen, wie passt das zusammen, wenn man hier zu Land über Waffenlieferungen diskutiert, also wo man sozusagen, das ist für mich etwas tatsächlich schwer verständlich, dass man also versucht sozusagen konkret zu helfen, indem man das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Wildwest-Szenen, also wo dann also der Treck mit den, also wir hatten so, das war die Vermutung, die wir in der, oder die es in der westlichen Medien gab in Bezug auf die Ukraine, ja, wo also der Treck aus Moskau kam mit den LKWs und da sind sozusagen lauter Gewehre drin, ja, und dann kommen die Indianer und schnappen sich die Gewehre und befreien sich dadurch. Und das ist so ein bisschen also eine sehr simple Vorstellung auch von Außenpolitik, die ich glaube ich, also wo wir in Deutschland glaube ich schon andere Zeiten hatten, also zum Beispiel die Frage der Diplomatie ist nicht eine, dass man sich mit den, dass man sich mit seinen Freunden gut versteht und über alle möglichen Themen kritisch sprechen kann, sondern die Frage oder eine gute Diplomatie zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass man sozusagen mit dem spricht, der größte Feind ist oder dass man zumindest auch einen Kanal offen hat. Und mir sind da so die Bilder zum Beispiel in Erinnerung, gab ja hier auch die verschiedenen Geiselnamen. Und es gab ja eine, sozusagen in der bundesdeutschen Geschichte, eine sehr einprägsame Geschichte, also damals die Entführung des Lufthansa-Flugs in Mogadischu. Ja. Und da gab es sozusagen einen Staatsminister, also der war dann schweißgebadet, kam der dann nachts um 3 oder was raus und hat dann gesagt, wir haben die freigekriegt. Ja. Und ich vermisse da manchmal sozusagen in unserer vornehmen Diplomatie, dass die Leute da sehr schnell dann sagen, ach gut, dann lass uns doch Waffen liefern, das bringt doch nichts. Ja. Und vielleicht wäre da sozusagen mal mehr Schweiß angebracht. Ja.
Also Tim Schieder fordert mehr schweißgebadete Politiker. Tim Schieder ist der Honorarkonsul der Türkei in Thüringen und Ercan Ayburge ist vom kurdischen Kulturverein Mesopotamien. Und wir reden noch in einer letzten Runde über den Konflikt in Kurdistan, in den kurdischen Gebieten IS-Türkei. Schwierige Gemengelage. Wir versuchen ein bisschen Klarheit reinzubringen und ich hoffe, das ist uns irgendwie gelungen. Der Konflikt in Kobani und in den türkischen Gebieten in Syrien, Irak und natürlich in der Türkei haben wir versucht zu besprechen und manchmal bin ich ganz wirr im Kopf und dann denke ich, jetzt habe ich es eigentlich verstanden und dann kriege ich neue Informationen und denke, So einfach ist das alles nicht. Deswegen haben wir versucht, in der letzten Stunde das Thema mal auseinanderzunehmen und ich hoffe, wir haben es nicht total zerpflückt im Gespräch. Tim Schieder, Honorarkonsul der Türkei hier in Thüringen und Ercan Ayburge vom kurdischen Kulturverein Mesopotamien. Herr Schieder, wie informieren Sie sich über den Konflikt? Da reicht es natürlich nicht, die nur Tagesthemen zu schauen. Muss man auch mal ein Buch lesen oder wie versuchen Sie sich dem anzunähern und sich ein Urteil zu bilden? Das ist ja schwer, oder?
Also ich habe auf der einen Seite kriege ich natürlich auch die offiziellen Pressemitteilungen, zum Beispiel des Auswärtigen Amtes, also des Außenministeriums in Ankara. Es gibt auch andere Quellen, also Literatur, zum Beispiel der ehemalige Fernsehkorrespondent Armbruster, der ein Buch geschrieben hat, Brennpunkt Nahost, der sich damit auseinandersetzt, wie es in Syrien sich in den letzten Jahren verhalten hat und auch vom Versagen des Westens spricht. Es gibt die sehr guten, immer wieder gern genommenen Blätter für deutsche und internationale Politik, die also eine gute, alternative, kritische Kommentierung haben, auch etwas mit Hintergrund und Diskussion. Also da wird auch mal geantwortet auf Beiträge, die zuvor in dem Heft standen. Das ist sozusagen nicht nur eine Mainstream-Verkaufe, aber es gibt natürlich auch andere, also was weiß ich, also bis zur Geo-Epoche über das Osmanische Reich und weil eben vieles sozusagen auch nur in der langen Frist zu verstehen ist und gerade in diesem Bereich sozusagen wir anknüpfen an, wir haben ja das Jubiläum 100 Jahre oder nicht Jubiläum, aber die Jahrestage 100 Jahre Erster Weltkrieg und da hängt viel auch sozusagen in dieser Region mit diesem Datum zusammen, also das der Zerfall des Osmanischen Reiches eben bis heute auch sozusagen Fragen offen hat, die noch nicht gelöst sind.
Sie haben ja von den kurzfristigen Lösungen und von den längerfristigen Strategien gesprochen. Was nochmal zusammenfassend für die Runde, was muss kurzfristig getan werden? Sie haben von dem Korridor, von der Pufferzone gesprochen und was kann langfristig helfen, den Konflikt zu befrieden?
Also ich glaube, dass Waffenlieferungen kein substanzieller Beitrag sein können, weil sozusagen man sieht ja aktuell, wie die Kämpfe verlaufen und dass es sozusagen auch Stabilität geben kann ohne diese Waffenlieferungen. Eher sozusagen die Tendenz, Plänen nachzugehen, die also Demilitarisierung der Regionen vorsehen. Wahrscheinlich, oder ich halte das für zwingend, dass es da eine internationale Friedenskonferenz auch geben muss, in der sozusagen auch alle Beteiligten von den Amerikanern bis zu den Russen und den Europäern und Vertretern der kurdischen Regionen, Israel, ja, die müssen da sozusagen alle dran sitzen, weil sie müssen darüber entscheiden, wie das Gewaltmonopol auf diesem Halbkontinent in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aussehen soll. Und das kann sozusagen nicht ein Land oder wie jetzt in dem Fall die Türkei, kann das nicht alleine sozusagen stemmen.
Sagt Tim Schieder, der Honorarkonsul der Türkei hier in Thüringen. Zum Schluss nochmal Ercan Ayburge, ich würde Sie gerne nochmal mit dem Zitat von der Gesellschaft für bedrohte Völker konfrontieren, die ja in ihrem Urteil ziemlich hart sind. Sie sagen, Ankara, also die türkische Regierung, setzt seit mindestens 2 Jahren auf den Islamischen Staat mit dem Ziel, die 3 nordsyrischen kurdischen Kantone zu zerschlagen. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass Islamisten und die türkische Regierung Hand in Hand gegen die kurdische und christliche Bevölkerung in Nordsyrien arbeiten und so weiter. Geht es um Hilfeleistungen. Das ist ein ziemlich hartes Urteil. Sind Sie auch so hart in Ihrem Urteil?
Ja, das stimmt. Also leider ist es so. Ich wünsche mir, dass die Türkei den Friedensprozess innerhalb der Türkei mit den Kurden fortsetzt, dass sie den nicht riskiert wegen Syrisch-Kurdistan und Syrien. Denn wenn dann Krieg wieder in der Türkei ausbricht, wäre er fatal. In den letzten 1 Woche sind 34 Menschen bei Auseinandersetzungen in den Städten umgekommen. Also das ist eine unheimliche tickende Zeitbombe in der Türkei. Die Türkei muss sofort diese Unterstützung einstellen. Da muss die deutsche Politik und die internationale Politik einwirken. Wenn der IS jetzt keine Unterstützung aus der Türkei bekommt, gar keine, dann wird er in wenigen Monaten sehr geschwächt sein. Das ist das Erste. Zweitens muss das Embargo gegen die 3 syrisch-kurdischen Gebiete Rojava aufgehoben werden. Aber das Allerentscheidendste ist momentan ein Korridor. Und da reicht, wenn die syrischen Kurden aus den beiden anderen Regionen und irakische Kurden kommen, auch mit ihren Waffen. Man muss gewähren, dass die Kurden untereinander sich solidarisieren können, gegeneinander kämpfen. Da hat die Türkei auch gesetzlich kein Problem. Es gibt ja diesen Gesetzesbeschluss im Parlament, damit können die es locker erklären. Es gab gestern eine Erklärung der 2 wichtigsten Menschenrechtsorganisationen der Türkei, die sagten, ein Korridor ist möglich und gesetzlich kein Problem. Mittelfristig oder kurz-, mittelfristig, langfristig muss man diese 3 Verwaltungsgebiete unterstützen. die müssen gestärkt werden, ausgebaut werden. Dann schließen sich auch andere Völker in der Region an, immer mehr Araber. Und das sind Verwaltungsgebiete, die sich nicht explizit als kurdisch verstehen. Da ist Kurdisch, Assyrisch und Arabisch Amtssprache. Die bezeichnen sich nicht auch als Syrisch-Kurdistan. Sie verstehen sich als ein Teil eines demokratischen Syriens. Und es gab vor Monaten erstes Bündnis zwischen den kurdischen Verteidigungskräften, YPG, und nicht-islamistischen Kräften der FSA, Freie Syrische Armee. Die haben angefangen zusammen zu kämpfen. Es kämpfen gerade 300 FSA-Kämpfer in Kobani. 300. Die sind, das sind zumeist Araber, die kämpfen zusammen mit den Kurden. Das heißt, da ist eine Basis da, dass Menschen in einer demokratischen oder freieren Art und Weise zusammen können. Das muss man bestärken. Pufferzone hilft da nicht erstmal. Aber vor allem nicht, wenn die Türkei da entscheidend ist. Also keine Pufferzone, wenn die Türkei das mit dominiert.
Sagt Ercan Ayburge vom kurdischen Kulturverein Mesopotamien. Ich bedanke mich bei Tim Schieder und Ercan Ayburge für diesen Diskurs, eine Premiere hier im Montagsgespräch. Danke, dass Sie das mitgemacht haben, und Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute für Ihre Arbeit. Tschüss.
Vielen Dank.
Danke.